Opfer der eigenen Propaganda, warum die Politiker der EU nicht akzeptieren können, dass der Krieg verloren ist. Jedem denkenden Menschen ist klar, dass die EU den Krieg gegen Russland in der Ukraine verloren hat, nur die Politiker der EU wollen das nicht akzeptieren. Von Anti-Spiegel, 17. Februar 2026, 12 Uhr 00 Uhr. Ich sage schon seit langem, dass die Politiker der EU nicht eingestehen können, dass die EU den Krieg gegen Russland in der Ukraine verloren hat, weil sie dann vor den Menschen in Europa Rechenschaft darüber ablegen müssten, wohin all die Milliarden verschwunden sind und warum die Menschen in der EU vollkommen sinnlos auf Wohlstand und Sozialleistungen verzichten mussten. Der ehemalige britische Diplomat, der sowohl für russische als auch US-amerikanische Thinktanks Artikel schreibt, hat einen Artikel über diese Frage geschrieben, in der zu dem gleichen Ergebnis kommt, wie ich aber in dem Zusammenhang auch noch andere interessante Punkte anspricht, weshalb ich seinen Artikel übersetzt habe. Beginn der Übersetzung. Warum können führende westliche Politiker nicht akzeptieren, dass sie in der Ukraine gescheitert sind? Kriege werden durch Volkswirtschaften gewonnen, nicht durch Armeen. Von Ian Proud, Strategic Culture Foundation. Seit Beginn des Krieges haben Stimmen in alternativen Medien gesagt, dass die Ukraine einen Krieg gegen Russland nicht gewinnen kann. Tatsächlich sagt John Mearsheimer dies bereits seit 2014. 4 Jahre nach Beginn dieses verheerenden Krieges fühlen sich diese Stimmen zugleich bestätigt und doch ungehört. Die Ukraine verliert, dennoch scheinen führende westliche Politiker in Europa entschlossen zu sein, den Kampf fortzusetzen. Nichts verdeutlicht dies mehr als der lächerliche Kommentar von Kaja Kallas vom 10. Februar, Russland müsse Vorbedingungen akzeptieren, um den Krieg zu beenden, darunter künftige Beschränkungen der Größe der russischen Armee. Solche Äußerungen legen nahe, dass westliche Persönlichkeiten wie Kallas weiterhin an die Aussicht auf einen strategischen Sieg über Russland glauben, sodass Russland als besiegte Partei Frieden schließen müsste. Oder sie befinden sich in Verleugnung und oder sie belügen ihre Bürger. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Letzterem und Erstehren. Wenn ich von Verlieren spreche, meine ich nicht das Verlieren im engen militärischen Sinn. Russlands Gebietsgewinne über den Winter waren langsam und marginal. Tatsächlich verweisen westliche Kommentatoren darauf häufig als Zeichen dafür, dass Russland angesichts seines größten Vorteils den Krieg in Wirklichkeit verliere, denn wenn es wirklich so stark wäre, hätte es die Ukraine längst besiegt. Oberflächlich betrachtet ist nachvollziehbar, warum manche europäische Bürger dieser Argumentationslinie folgen, nicht zuletzt, weil sie von westlichen Mainstream-Medien ständig damit bombardiert werden. Gleichzeitig stimmen jedoch die meisten Menschen auch darin überein, dass der Krieg der drohnenschnelle Gebietsgewinne in Bezug auf Mensch und Material extrem kostspielig gemacht hat. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass Russland seit dem zweiten Halbjahr 2023 nach der gescheiterten ukrainischen Sommeroffensive in kleinen Einheiten angreift, um Stellungen zu infiltrieren und einzukreisen. Nachdem Russland zu Beginn des Krieges mit Taktiken, die vor 20 Jahren vielleicht noch angemessen gewesen wären, schwere Verluste erlitten hatte, mussten sich die russischen Streitkräfte anpassen. Und sie taten es schnell. Ebenso war Russlands militärisch-industrieller Komplex schneller darin, die Produktion auf neue, kostengünstige und leicht herzustellende Militärtechnologien wie Drohnen und Gleitbomben umzustellen, zusammen mit Standardmunition, die westliche Anbieter im Hinblick auf die Zahlen nicht erreichen konnten. Und trotz der regelmäßigen Propaganda über angeblich Zehntausende russische Verluste pro Monat deuten die Daten aus dem periodischen Austausch von Leichen zwischen beiden Seiten darauf hin, dass die Ukraine weitaus mehr Männer im Kampf verloren hat als Russland. Und ich meine in einem Verhältnis, das weit über 10:1 liegt. Einige westliche Kommentatoren behaupten, Russland rücke vor und sammle daher seine Gefallen ein, während es sich vorwärts bewege. Doch dieselben Kommentatoren behaupten auch, Russland bewege sich kaum vorwärts. In einem anderen Atemzug hört man sie zudem sagen, Russland stehe kurz davor, jeden Moment Estland zu überfallen. Natürlich funktioniert der Propagandakrieg in beide Richtungen, von westlicher Seite ebenso wie von russischer. Ich vertrete die Auffassung, dass die Diskussion über mikroskopische tägliche Verschiebungen entlang der Kontaktlinie eine enorme Ablenkung darstellt. Die Realität darüber, wer diesen Krieg gewinnt oder nicht gewinnt, hängt ohnehin nicht von einer sich langsam verändernden Frontlinie ab. Kriege werden von Volkswirtschaften gewonnen, nicht von Armeen. Jene westlichen Kommentatoren, die ihnen erzählen, Russland werde morgen das Geld ausgehen, was es nicht wird, sprechen nie darüber, dass die Ukraine faktisch bankrott ist und vollständig von finanziellen Zuwendungen abhängig ist, die die EU selbst erst aufnehmen muss, um sie bereitstellen zu können. Die Kriegsführung der Ukraine ist zu einem lukrativen Pyramidensystem geworden, in dem Zelensky Leuten wie von der Leyen verspricht, das sei eine solide Investition, die sich am Ende auszahlen werde, bis zu dem Tag, an dem der Krieg endet und die EU-Bürger fragen werden, wohin all ihre Steuergelder verschwunden sind. Russlands Staatsverschuldung liegt bei 16% seines BIP, seine Reserven bei über 730 Milliarden US-Dollar, sein jährlicher Handelsüberschuss ist weiterhin solide, auch wenn er sich im vergangenen Jahr verringert hat. Russland kann es sich leisten, den Kampf noch lange fortzusetzen. Die Ukraine kann das nicht. Europa kann das nicht. Und genau das ist der Punkt. Die Europäer wissen, dass sie sich diesen Krieg nicht leisten können. Die Ukraine kann sich diesen Krieg ganz sicher nicht leisten, selbst wenn Selenskyj sich darüber freut, dass das Geld weiterfließt. Putin weiß, dass weder die Europäer noch die Ukraine sich diesen Krieg leisten können. Unter diesen Umständen kann Russland darauf bestehen, dass sich die Ukraine einseitig aus dem verbleibenden Teil von Donetsk zurückzieht, ohne darum kämpfen zu müssen. Mit dem Argument, die Alternative sei schlicht die Fortsetzung der Kämpfe. Putin kann es sich leisten, einen niederschwelligen Abnutzungskrieg entlang der gesamten Frontlinie aufrechtzuerhalten, der die russischen Verluste minimiert und gleichzeitig den Verbrauch von Waffen und Munition durch die Ukraine maximiert. Waffen und Munition, die Europa bezahlen muss. Diese konstante finanzielle Belastung durch den Krieg sehr zunehmende politische Spannungen in ganz Europa, von Deutschland über Frankreich und Großbritannien bis hinein nach Mitteleuropa. Putin erhält zwei Vorteile zum Preis von einem. Europa fügt sich selbst wirtschaftlichen Schaden zu und gerät zugleich politisch in Turbulenzen. Deshalb können führende westliche Politiker nicht eingestehen, dass sie den Krieg verloren haben, weil sie ihren Wählern von Anfang an versprochen haben, die Ukraine werde definitiv gewinnen. Europas Führung versteckt sich vor der politischen Abrechnung, die sie erwartet, wenn ihre Wähler erkennen, dass sie belogen wurden. Wer wird Merz, Macron, Tusk, Starmer und all diese Provinzstaatsmänner noch wählen wollen, wenn klar wird, dass sie die Menschen in Europa für einen dummen, nicht gewinnbaren Stellvertreterkrieg in der Ukraine massiv geschädigt haben? Was wird Kaja Kallas beruflich tun, wenn ganz Europa sieht, dass sie eine gefährliche Kriegstreiberin ist, die aus den falschen Motiven gehandelt und in allem versagt hat? Selenskyj fragt sich womöglich, wohin er fliehen kann, wenn seine Zeit abgelaufen ist. Meine Wette wäre Miami. Wenn sie also täglich auf die Frontlinie starren, sollten sie einen Schritt zurücktreten. Wenn der Krieg endet, wird Putin sich wieder Europa zuwenden. Aber aus einer Position der Stärke heraus, nicht der Schwäche. Das ist die eigentliche Schlacht, die hier ausgetragen wird. Jan Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des Diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 diente er an der britischen Botschaft in Moskau. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-Amerikanischen Schule in Moskau. Ende der Übersetzung.